Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid und auch euch, die ihr von Urlaubsorten Ost, West, Nord oder Süd, wo ihr uns zuschaut, herzlich willkommen. Ja, es ist schon angeklungen, in diesem Sommermonat beschäftigen wir uns mit dem alttestamentlichen Bibelbuch Esther. Das Spannende daran ist, dass wir Gott im Verborgenen entdecken können, aus dieser Geschichte heraus. Und das ist ja auch für uns interessant in der heutigen Zeit, wo die Gottlosigkeit ja zunimmt. Wo können wir in unserer gottlosen Zeit eigentlich Gottes Wirken noch wahrnehmen und vielleicht auch im Verborgenen sehen, wie er wirkt und wie er handelt an uns oder an dieser Weltgeschichte? Oder eben jetzt, darauf konzentrieren wir uns, in einer gottlosen Welt mit dem damaligen Persischen Reich. Hier könnt ihr mal die Ausdehnung und die Dauer von diesem Persischen Reich sehen. Die Geschichte im Estherbuch spielt also nicht in Jerusalem, in der wiederbefestigten Stadt Gottes, die Nehemia wieder aufgebaut hat, sondern im fernen Susa, rund um den dortigen Königspalast. Und die Protagonisten dieser Esther-Geschichte, die sind schnell ausgemacht, ihr könnt sie hier vorne sehen, da haben wir einmal den König Ahasveros oder Xerxes, je nachdem, wie man ihn nennen möchte. Das war ein machthungriger König, den weltlichen Lüsten sehr zugeneigt, großzügig auch, hilfsbereit, aber er schreckt auch vor einem Völkermord nicht zurück. Esther, Jüdin, früh ihre Eltern verloren, Ahasveros nimmt sie sich zur Frau, nachdem er seine Ex-Frau verstoßen hat. Und Gott gebraucht sie als Königin, um den Genozid, um den Völkermord an ihrem Volk, den Juden, letztendlich zu unterbinden. Und dann bleibt noch Mordechai, er adoptiert Esther, als sie ihre Eltern verloren hatte. Er hat einen Posten inne am Tor des Königspalastes und mit Esthers Hilfe warnt er den König vor den Mordplänen und erwirbt auch dessen Gunst. Und dann ist dann noch diese zwielichtige Gestalt Haman. Er hat eine hohe Stellung am Königshof. Er möchte Mordechai am liebsten umbringen, weil der sich weigert, ihn zu huldigen und ihn zu ehren. Und zwischen ihm, zwischen Mordechai und Haman, tut sich ein alter Völkerkonflikt auf, den der Erich, ja mein Kollege, letzte Woche, denke ich, gut ausgearbeitet hat. Zwischen Amalek und zwischen dem Volk Israel. Könnt ihr gerne nachlesen in den Mosebüchern. Haman ist eine tragische Figur, dazu später aber mehr. Und jetzt bleibt noch Gott, und der ist bewusst in Klammern gesetzt in dieser Liste. Warum? Weil er mit keinem einzigen Wort, das haben wir auch schon mitbekommen, in diesem Buch Esther erwähnt wird. Sein Handeln ist nicht offensichtlich. Wir erleben keine Wunder, wir erleben keine Ausnahmehandlungen Gottes, sondern wenn, dann handelt Gott im Verborgenen, aber dann souverän und als Lenker und Walter persönlicher und auch Völkergeschichte. Und das führt nun dazu, nachdem Erich jetzt schon die ersten vier Kapitel uns gewinnbringend ausgelegt hat, dass wir nun einmal in Kapitel 5 und 6 heute Morgen hineinschauen und mit dem Thema der Mensch denkt, in dem Falle Xerxes, Esther, Mordechai, Haman, die Frau vom Haman und dessen Beraterstab, wir kommen gleich dazu. Also der Mensch denkt und Gott lenkt. Hamans Plan scheint aufzugehen, wie gesagt. Der königliche Erlass, die Juden auszurotten, ist gegeben. Mordechai bittet seine Adoptivtochter Esther, als König beim König zu intervenieren, dass man noch etwas gegen diesen Mordplan des Genozids etwas unternehmen kann. Aber das ist leichter gesagt als getan. Die Königin kann nicht einfach ohne Erlaubnis vor ihren König treten. Da freuen wir uns, dass unsere Modernen eher anders gestaltet sind an dieser Stelle. Wer dies tut, verwirkt sein Leben. Unerlaubter Besuch beim König ist ein No-Go am persischen Königshof und wird mit Todesstrafe belegt. Die Antwort von Esther, und damit endet die letzte Predigt vom letzten Sonntag, Esther schickte Mordechai die Antwort: Geh, ruf alle Juden zusammen, die in Susa wohnen, fastet für mich, esst und trinkt 3 Tage, 3 Nächte lang nichts, dann ich werde mit meinen Dienerinnen ebenfalls fasten. Und dann will ich zum König gehen, obwohl ich damit gegen das Gesetz verstoße. Und wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Und hier setzt nun unser heutiger Predigttext an zu dem Thema, der Mensch denkt und Gott lenkt. Ein erster Gedanke, ihr könnt es hier vorne mitlesen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wer nicht wagt, im Vertrauen auf Gott Schritte zu gehen, wird nicht gewinnen. Am dritten Tage, so lesen wir, kleidete sich Esther königlich und trat in den inneren Hof am Palast des Königs gegenüber, dem Palast des Königs. Und der König saß auf seinem königlichen Thron im königlichen Saale gegenüber dem Tor des Palastes. Und als der König die Königin Esther im Hof stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen. Der König streckte das goldene Zepter in seiner Hand Esther entgegen, und da trat Esther herzu und rührte die Spitze des Zepters an. Ich glaube, dieses Bild haben wir gleich und gut vor unserem Auge. Nochmal Glück gehabt. Esther fand an diesem Tag Gnade bei ihrem Ehemann, dem König. An diesem Tag. Sie durfte vor ihn treten, der König steckte ihr das Gnadenzepter entgegen und sie berührte die Spitze dieses Zepters. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe mich an eine Parallele erinnert zu Gott und zu Jesus und möchte die gerne ziehen, auch mit dem nächsten Bild. Im Neuen Testament lesen wir, weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen, Gnade finden und zur Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Gott streckt euch durch Jesus, Jesus ist im Grunde das Gnadenzepter Gottes. Gott streckt uns in Jesus sein Gnadenzepter entgegen. Und durch Jesus haben wir freien Zugang zu Gott, nicht nur an bestimmten Tagen, so wie es bei der Esther war, sondern alle Zeit haben wir freien Zugang durch Jesus zu Gott selbst. Wir können freimütig vor Gott treten, nicht verängstigt, nicht so unfrei, nicht verunsichert, wie die Esther es tun musste. Und wir sind zu dem Thron eingeladen mit dem Namen Gnade. Was empfangen wir von dem Thron Gottes, wo Jesus das Gnadenzepter für uns ist? Drei Dinge. Wir empfangen Barmherzigkeit, wir empfangen Gnade und wir empfangen Hilfe zur rechten Zeit. Ich weiß nicht bei jedem Einzelnen, wie lange ihr schon im Glauben unterwegs seid. Aber ich merke, umso länger ich im Glauben bin, umso wichtiger sind mir diese drei Eigenschaften Gottes. Herr, ich danke dir vom Herzen, dass du über meinem Leben Barmherzigkeit walten lässt. In dem schönen Wort Barmherzigkeit steckt Herz und Erbarmen. Und das gehört bei Gott zusammen. Sein Herz erbarmt sich über dich und über mich. Herr, ich danke dir für deine selbstlose Liebe, die jeden Tag mir gilt und die sich nicht aufbraucht und die nicht aufhört. Und ich danke dir, dass ich deine tatkräftige Hilfe in meinem Leben schon so oft erfahren habe. Diese drei Dinge sind so wertvoll für unser Christsein, für unsere Beziehung zu Gott selbst. Ist es das, was du für deine Lebenssituation gerade bräuchtest? Dann wag den Schritt, so wie Esther den Schritt gewagt hat und die Gnade ihres Mannes, ihres Königs erfahren hat, so wag diesen Schritt einmal wieder vor den Thron Gottes. Der sagt, hier bin ich, ich möchte barmherzig sein dir gegenüber. Ich möchte dir unverdiente Zuwendung geben, das ist Gnade. Und du darfst mit meiner tatkräftigen Hilfe rechnen. Dann wag diesen Schritt neu auf Jesus zu. Gott streckt dir sein Gnadenzepter entgegen. Aber zurück zu Esther. Hören wir und lesen wir hier vorne einmal, was sich nun abspielt in der Gegenwart des Königs, nachdem sie Zugang hatte, durch Gnade des Königs mit ihm zu sprechen. Und ich möchte Jochen bitten, dass er uns den Text vorliest und ihr könnt ihn hier vorne mitlesen.
Da sprach der König zu ihr. Was hast du, Esther, Königin? Und was begehrst du? Auch die Hälfte des Königsreichs soll dir gegeben werden. Esther sprach. Gefällt es dem König, so komme der König mit Haman heute zu dem Mahl, das ich bereitet habe. Der König sprach. Eilt und holt Haman, damit geschehe, was Esther gesagt hat. Da nun der König und Haman zu dem Mahl kamen, das Esther bereitet hatte, sprach der König zu Esther, als man Wein trank. Was bittest du, Esther? Es soll dir gegeben werden. Und was begehrst du? Wäre es auch die Hälfte des Königreichs, es soll geschehen. Da antwortete Esther, meine Bitte und mein Begehren ist, habe ich Gnade gefunden vor dem König und gefällt es dem König, meine Bitte zu gewähren und zu tun nach meinem Begehren, so komme der König mit Haman zu dem Mahl, das ich für sie bereiten will. Morgen will ich dann tun, was der König gesagt hat.
Ja, interessanter Gesprächsverlauf, nicht? Also Die Verzögerungstaktik von Esther fällt ihr ja doch ein Stück weit auf. Sie befremdet auch. Warum kommt sie eigentlich nicht gleich zur Sache, nachdem sie doch nun Zugang hat, mit dem König zu reden? Die Ausleger bemühen da verschiedene Gründe. Es wird uns ja nicht näher berichtet, aber ein Grund könnte sein, dass Esther einfach Zeit braucht. Wie sage ich eigentlich dem König, was ich auf dem Herzen habe und was zu sagen wäre? Und manchmal geht es uns ja auch so, nicht? Dann will man etwas Wichtiges einem anderen mitteilen und man fragt sich immer, wie finde ich die richtigen Worte und ist jetzt schon der Zeitpunkt oder verschieben wir es nochmal 24 Stunden? Ihr kennt das sicherlich auch. Vielleicht sammelt sie einfach auch Mut. Wie groß ist eigentlich die Gunst bei meinem König noch? Oh, ich habe erfahren, wie er die erste Frau ausgetauscht hat, die gegen mich. Oder baut sie Spannung auf, dass der König merkt, das muss etwas sehr, sehr Wichtiges sein, was meine Frau auf dem Herzen hat. Oder befolgt Esther einfach die damaligen Gepflogenheiten? Ich habe beim Herodot, griechischer Geschichtsschreiber, einen schönen Satz gefunden. Der hat gesagt, die Perser pflegten im Rausch die wichtigsten Angelegenheiten zu verhandeln. Kann man mal so machen. Ob es auf Dauer gut geht, ist eine andere Frage. Aber sie waren dem Wein und dem Gelage sehr zugeneigt, die persischen, am persischen Königshof. Und naja, wer weiß, vielleicht muss man erst mal ein paar Flaschen Wein getrunken haben, damit man das Wichtige miteinander teilen kann. Oder wollte Esther Haman in Sicherheit wiegen, weil nachher lesen wir, nachdem alles so gesprochen war, ging Haman an dem Tag hinaus und war erstmal guten Mutes, weil er eben auch eine offizielle Einladung nochmal bekommen hat, an diesem Gespräch dabei zu sein. Wie dem auch gewesen sein mag, vielleicht spielt auch alles so ein bisschen mit, aber ich glaube, das Entscheidende ist eigentlich Folgendes, und das möchte ich euch gerne mit der Flipchart verdeutlichen. Das Entscheidende ist eigentlich in dieser Situation, in der Esther jetzt steckt, das Folgende. Ihr seht das K-Modell. Also ihr merkt, dass Esther ins Risiko gehen musste, nicht? Sie musste ins Risiko gehen, um für Gott oder für Gottes Volk etwas bewirken zu können oder abwenden zu können. Das heißt, sie muss raus aus ihrer K-Zone, das ist die Komfortzone. Und das ist das K-Modell. Sie muss raus aus ihrer Komfortzone. Und als Königin hast du eine tolle Komfortzone, oder? Nicht? Du hast deine Dienerinnen, du hast deine Sklaven, du hast einen schönen Königshof, du hast eine schöne Unterkünfte, du hast gutes Essen, du kannst dir alles im Grunde erlauben, musst halt immer nur gucken, dass du die Gunst des Königs hast. Aber ansonsten ist es eine schöne Komfortzone, wo du safe bist, wo du sicher bist. Und sie muss ins Risiko gehen. Sie muss ins Risiko gehen für Gott und für ihr Volk. Und wir merken es an der Stelle, dass sie sagt, wenn ich umkomme, dann komme ich halt um. Sie geht ins Risiko. Und sie muss ins Risiko gehen. Aber sie lässt es nicht nur beim Risiko, sondern sie macht daraus, wenn ich das richtig verstehe, sie macht daraus eine Glaubenszone. Sie bietet erstmal den Mordechai und sie bietet alle Juden im Volk, lasst uns miteinander fasten, lasst uns 3 Tage fasten. Und das biblische Fasten ist ja immer ausgerichtet auf Gott hin. Und ich glaube, dass es auch das Gebet inkludiert. Also lasst uns 3 Tage lang fasten und beten, damit Gott hier hineinkommt. Sie macht daraus aus dieser Risikozone, in die sie hineingegangen ist, macht sie eine Glaubenszone. Und ich möchte dich fragen, ist das vielleicht auch gerade so deine Situation wie bei der Esther, dass du dir sagst, im Grunde merke ich schon eine Zeit lang, dass ich eigentlich von Gott gefordert bin, wie auch immer, in welchem Lebensbereich, meine Komfortzone einmal zu verlassen. Aber die ist mir so wohl vertraut und es fällt mir so schwer, in ein gewisses Risiko zu gehen. Es muss ja nicht das Risiko gleich sein, dass ich mein Leben verliere, aufs Spiel setze. Aber dass ich merke, ich müsste ein gewisses Risiko eingehen. Und dazu fehlt mir der Mut, dafür fehlt mir die Kraft. Ist das vielleicht so deine Situation? Und aus dem Risiko eine Glaubenszone zu machen? Und wie das dann weitergeht mit der Glaubenszone bei Esther, dazu später noch mehr. Dann bleibt man noch ein bisschen aufmerksam dabei. Wir schieben die Flipchart noch mal ein bisschen nach hinten und müssen uns erstmal mit dem Haman beschäftigen, noch ganz kurz. Und weil sich in unserem Predigttext jetzt auch die Perspektive ändert. Jetzt steht plötzlich Haman im Fokus. Wie gesagt, der große Widersacher von Mordechai und Esther. Er will einen Genozid am Volk Israel. Und jetzt lernen wir seinen Charakter kennen. Und ihr Lieben, es ist auch wichtig, dass gerade wir Jesu Jünger an unserem Charakter arbeiten. Nicht nur, dass wir an Gott glauben, nicht nur, dass wir unser Leben Jesus anvertrauen. Jesus möchte mehr, der Heilige Geist möchte mehr. Er möchte auch, dass unser Charakter sich ändert und immer mehr Jesusgemäß wird. Und viele sagen ja, dass das die Schwerstarbeit des Heiligen Geistes ist, an unserem Charakter zu formen und ihn zu verändern. Aber jetzt lesen wir einmal, wie sich das bei Haman anhört. Unter dem Gesichtspunkt zweitens, Hochmut kommt vor dem Fall. Da ging Haman an dem Tag hinaus, fröhlich und guten Mutes, aber als er Mordechai am Tor des Königs sah, wie er nicht aufstand und sich nicht vor ihm fürchtete, da wurde er voll Zorn über Mordechai. Aber er hielt an sich. Und als er heimkam, sandte er hin und ließ seine Freunde holen und seine Frau Zeresch. Also Haman holt seinen Beraterstab zusammen, es gab viel zu besprechen, viel zu erzählen. Und dann brüstet sich Haman, wer er ist. Er baut sich auf wie ein Pfau und er erzählt seiner Frau und den Beratern, was er alles so erworben hat. Und dann nennt er fünf Dinge, lest sie hier vorne mit. Haman zählt ihnen auf, die Herrlichkeit seines Reichtums, die Menge seiner Söhne und alles, wie ihn der König so groß gemacht habe. Und viertens, dass er über die Fürsten und Großen des Königs erhoben sei. Und fünftens, ganz aktuell, auch sprach Haman, und die Königin Esther hat niemand kommen lassen mit dem König zum Mahl, das sie bereitet hat, als nur mich. Und auch morgen bin ich zu ihr geladen mit dem König. Euphorische Gedankenspiele und Haman malt sich aus, da wartet eine glorreiche Zukunft auf mich. Wäre da nicht, und das ist die einzige dunkle Wolke am himmelblauen Horizont von Haman, wäre da nicht dieser hartnäckige Jude mit Namen Mordechai. Und das liest sich so. Aber alles ist mir nicht genug, sagt Haman, solange ich den Juden Mordechai sitzen sehe im Tor des Königs. Und da sprachen zu ihm seine Frau Zeresch und alle seine Freunde. Man mache einen Galgen 50 Ellen hoch. Ihr Lieben, 25 Meter hoch, ich habe nachgeschaut. Einen Galgen zu errichten, 25 Meter hoch. Das ist ja weit hinein nach Susa zu sehen, wenn dann da einer dran hängt. Und mache einen Galgen 50 Ellen hoch und morgen früh sagt dem König, dass man Mordechai daran aufhängt. Dann geh du mit dem König fröhlich zum Mahl. Also erst hängen und dann feiern. Das gefiel Haman gut. Und er ließ einen Galgen aufrichten. Hybris und Hochmut beseelen Haman zunehmend und seinen Beraterstab ebenso. Wir kennen das Sprichwort aus Sprüche 16, Vers 18. Stolz führt zum Sturz und Hochmut kommt vor dem Fall. Und genauso wird es bei Haman kommen. Gottes Wort lässt sich nicht spotten. Aber ich denke, wir sollten nicht mit dem Finger auf Haman zeigen, weil wir sollten selbst an dieser Stelle dann mal bei uns innehalten und ich auch bei mir innehalten. Zumal Gottes Wort auch zum Thema Hochmut uns Christen was ins Stammbuch schreibt. Schaut mal hier vorne, wie das sich anhört. Petrus schreibt es in 1. Petrus 5. Alle aber, das heißt jeder von uns, alle aber, auch die, die wir mit Jesus unterwegs sind, bekleidet euch mit Demut. Jeder von uns hat das nötig, dass wir uns mit Demut begleiten. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ihr Lieben, Hochmut trennt uns von Gott, es überhöht dein Ich und du entfernst dich in deiner Beziehung zu Gott selbst. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Ich mache es ganz kompakt, ganz klar. Demut steht bei Gott unter einer Verheißung, Hochmut steht unter der Verachtung Gottes. Demut steht unter der Verheißung Gottes und Hochmut steht unter der Verachtung Gottes. Kannst du ehrlich zu dir heute Morgen sein, zu Gott sein in der Gegenwart, wenn wir nachher auch noch das Abendmahl miteinander feiern? Darf ich dich fragen, wie sehr du dich in dieser hamannschen Gefahr fühlst oder dich erlebst? Klar, wir brüsten uns nicht mit all dem, was wir können, was wir haben und in welchem Sonnenglanz uns wir mit anderen Menschen sonnen können, das ist uns ferne. Aber es gibt diesen inneren Hochmut. Es gibt diesen inneren Hochmut, wo man sich selbst erhöht, die Selbstverliebtheit zunimmt und wo ich mich aber merklich oder stark immer mehr von Christus entferne. Gott widersteht meinem inneren Hochmut. Das muss ich mir immer wieder neu sagen lassen. Demut heißt, Mut zu finden, wie Christus zu sein, zu dienen. Und das ist auch eine Stärke. Demut ist keine Schwäche. Demut ist christlich verstanden eine Stärke. Ich finde Mut, für andere da zu sein. Ich finde Mut, mich klein zu machen, um anderen zu dienen. Du allein weißt die Antwort und die Lösung, aber Gott sagt, demütige dich unter meine gewaltige Hand, damit ich dich erhöhe zu meiner Zeit. Ja, der Mensch denkt, wie Esther und Haman, dessen Frau in der Berater starb, und Gott lenkt, wohin er will. Und diese wichtige Erkenntnis, damit beenden wir unsere heutige Predigt, möchte der Jochen uns noch den Text vorlesen.
In derselben Nacht konnte der König nicht schlafen und ließ sich die Chronik mit den Historien bringen. Als diese dem König vorgelesen wurden, fand sich's geschrieben, dass Mordechai angezeigt hatte, wie die zwei Kämmerer des Königs, Bigtan und Teresch, die an der Schwelle die Wache hielten, danach getrachtet hatten, Hand an den König Ahasveros zu legen. Und der König sprach, welche Ehre und Würde hat Mordechai dafür bekommen? Da sprachen die Diener des Königs, die um ihn waren, er hat nichts bekommen. Und der König sprach, wer ist im Hof? Haman aber war in den Vorhof gekommen, draußen vor des Königs Palast, um dem König zu sagen, dass man Mordechai an den Galgen hängen sollte, den er für ihn aufgerichtet hatte. Und des Königs Diener sprachen zu ihm, siehe, Haman steht im Hof. Der König sprach, lasst ihn hereintreten. Und als Haman hereinkam, sprach der König zu ihm, was soll man dem Mann tun, dem der König Ehre erweisen will? Haman aber dachte in seinem Herzen, wem anders sollte der König Ehre erweisen wollen als mir? Und Haman sprach zum König, dem Mann, dem der König Ehre erweisen will, soll man königliche Kleider bringen, die der König zu tragen pflegt, und ein Ross, darauf der König reitet und dessen Kopf königlichen Schmuck trägt. Und man soll Kleid und Ross einem Fürsten des Königs geben, dass er den Mann bekleide, dem der König Ehre erweisen will, und ihn auf dem Ross über den Platz der Stadt führen und vor ihm ausrufen lassen, so tut man dem Mann, dem der König Ehre erweisen will. Der König sprach zu Haman, eile und nimm Kleid und Ross, wie du gesagt hast, und tu so mit Mordechai, dem Juden, der im Tor des Königs sitzt, und lass nichts fehlen an allem, was du gesagt hast. Da nahm Haman Kleid und Ross und zog Mordechai an und führte ihn über den Platz der Stadt und rief aus vor ihm her. So geschieht dem Mann, dem der König Ehre erweisen will. Und Mordechai kam wieder zum Tor des Königs. Haman aber eilte nach Hause, traurig und mit verhülltem Haupt, und erzählte seiner Frau Seresch und allen seinen Freunden alles, was ihm begegnet war.
Ja, Jochen, vielen Dank. Ja, wie gesagt, das Estherbuch handelt davon, Gott in einer gottlosen Welt zu entdecken. Habt ihr irgendwo Gottes Wirken entdecken können, in dem, was jetzt zuletzt vorgelesen worden war? Es gibt ja keine offensichtlichen Wunder und Handlungen Gottes, die es deutlich machen, sondern wir müssen uns im Grunde in dieses Buch hineinsuchen, hineinlesen, hineinstudieren ein Stück weit. Ich möchte mal eine mögliche Auflistung mit dem nächsten Bild euch zeigen. Gott in einer gottlosen Welt entdecken. Punkt 1 und die drei Pünktchen, die deuten darauf hin, was der Erich schon in den letzten zwei Predigten an verborgenem Wirken Gottes uns weitergegeben hat. Aber unglaubliche Umstände weisen auf Gottes Hand hin, dass er das Geschehen steuert. Zum Beispiel die Schlaflosigkeit des Königs. Man muss sich das nur mal vorstellen. Da kann ein König eines Nachts nicht schlafen. Und nur weil der König nicht schlafen kann, nimmt die Geschichte des jüdischen Volkes einen ganz anderen Verlauf durch diese eine Nacht. Gott wirkt profan hinter den Kulissen. Zweitens die gute Nachtlektüre an sich. Der König versucht das Beste aus seiner Schlaflosigkeit zu machen und sagt, ach komm, lass ich mir mal die Chroniken geben meiner Regierung, meiner bisherigen Regierungszeit. Das ist doch schön zu hören, was ich alles so in den letzten Jahren für mein Volk getan habe und was da in den Chroniken über mich Schönes aufgeschrieben ist. Gesagt, getan, der Vorleser kommt, so wie der Jochen heute vorgelesen hat, und stellt sich vielleicht an das Bett des Königs, ich weiß nicht, wie das da ist, oder weiß im anderen Zimmer, ist ja egal. Auf jeden Fall liest er die Chroniken vor. Und wie der Zufall, könnte man fast sagen, es will, ich möchte betont sagen, wie Gott es will. Nicht wie der Zufall es will. Wie Gott es will, lest der Vorleser von der Rettungstat von Mordechai. Ihr erinnert euch, das sollte eigentlich am Galgen dann hängen. In den nächsten Tagen. Und jetzt die nächste Wirkung Gottes, das Versäumnis des Regierungsapparates. Ich habe es mal so genannt. Hätte Mordechai damals, als er den König gewarnt hat, dass zwei Leute ihn umbringen wollen, hätte er damals gleich seine Belohnung bekommen und wäre das Versäumnis nicht da gewesen, dann hätte die Geschichte hier wahrscheinlich nochmal einen ganz anderen Verlauf nehmen können. Und so will er nun Mordechai zu Ehren bringen, während Haman Mordechai beseitigen will. Gott lenkt damals und heute. Ich möchte eine kleine Klammer aufmachen. Siehst du in deinem Leben Dinge, wo du sagst, hier wurde etwas von Menschen versäumt, mir gegenüber, oder sogar von Gott versäumt, mir gegenüber? Mich hat es neu gepackt zu sagen, Herr, wenn dem so ist und ich das in meinem Leben wahrnehme, dass Menschen Versäumnisse mir gegenüber haben oder dass Gott versäumt, dass du Versäumnisse mir gegenüber hast, von meinen Gedanken her, dass ich sagen möchte, vielleicht dienen diese Versäumnisse damals zu einem Guten in späterer Zeit. Weil so war es genau hier. Das Versäumnis des Regierungsapparates damals, Mordechai gleich zu entlohnen, wird nun in einer späteren Zeit zu einem Segen für Mordechai, für Esther und für das jüdische Volk. Also Versäumnisse einmal auch nochmal in einem weiteren Horizont zu sehen und wahrzunehmen. Weil Gott dein Leben lenkt und leitet. Bis hinein in Versäumnisse. Und dann dieser bedeutsame Augenblick, Punkt 5, das Gespräch am darauffolgenden Tag. Die Frage des Königs Haman, er erwähnt ja mit keinem Wort Mordechai. Wie gut, dass er nicht Mordechai erwähnt hat, weil Haman denkt, der König fragt ja mich, also er fragt mich über mich. Wie soll man einen Menschen ehren, der viel Gutes getan hat? Und Haman denkt, der König meint mich und jetzt gehe ich mal in die Voll. Und dann listet er alles auf, was man einem Menschen wie beim Haman tun sollte, um ihn recht zu ehren vor dem Volk. Er wusste aber nicht, dass der König nicht an ihn gedacht hat, an Haman, sondern an Mordechai. Der König denkt an Mordechai, Haman denkt an sich. Was sich daraus ergibt, haben wir gehört. Gott lenkt, wohin er will. Und wisst ihr was? Als die Sprüche 21,1 in einer Auslegung mir nahegelegt wurde, dann habe ich nachgeschlagen und dieser Satz habe ich ganz neu berührt. Schaut mal, was da steht. In Sprüche 21, Vers 1 steht, wie man Wasser durch Kanäle leitet, so lenkt der Herr die Gedanken des Königs, wohin er will. Alter Schwede, sage ich jetzt mal, alter Freund. Gott leitet die Gedanken auch dieses Königs Xerxes oder Ahasveros, wohin er will. Und im Buch Esther wird das sehr deutlich und sehr klar an dieser Stelle. Das kommt hier und es darf auch in deinem Leben dir zugute kommen. Was nehmen wir mit aus dem heutigen Wort Gottes? Ein letztes Bild, der Mensch denkt und Gott lenkt. Wir haben gesehen, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wir haben ebenso gesehen, Hochmut kommt vor dem Fall. Ich sage euch, wie unser Kapitel 6 endet, ich lese euch kurz vor. Da sprachen zu ihm seine Freunde und seine Frau Zeresch, ist Mordechai, vor dem du zu fallen begonnen hast, vom Geschlecht der Juden, so vermagst du nichts gegen ihn zu tun, sondern du wirst vor ihm vollends zu Fall kommen. Ich denke, der Erich wird diesen Vers aufgreifen und dann uns nächste Woche in Kapitel 7 und 8 hineinbringen, wie das dann weitergeht. Und der dritte Gedanke, Gott lenkt, wohin er will. Und jetzt möchte ich uns nochmal die Flipchart ganz zum Ende, geht mir nochmal 2 Minuten, nochmal mitnehmen an dieser Stelle. Wir haben gesehen, dass die Esther für Gott und in Gottes Namen aus ihrer Komfortzone heraus musste oder sollte, ins Risiko zu gehen hatte, in ein sehr, sehr großes Risiko, dass sie daraus eine Glaubenszone für sich gemacht hatte. Betet für mich, unterstützt mich, lasst uns fasten und wenn ich halt umkomme, dann komme ich um, aber ich möchte für den Herrn unterwegs sein. Und daraus wird in unserer Geschichte, wenn wir sie weiter verfolgen, ich male ein W hin, eine Wachstumszone. Sie erleben Gott miteinander. Sie erleben, wie Gott, ich nehme es voraus, den Genozid abwendet. Esther kommt zu Ehren, Mordechai kommt zu großen Ehren. Es wird zu einer Wachstumszone. Und wisst ihr, wenn wir diesen Weg gehen, auch in deinem persönlichen, in unserem Leben oder auch in unserem Gemeindeleben, dann passiert Folgendes, dass sich nämlich unsere Komfortzone vergrößert. Durch Wachstum vergrößert sich, durch geistigem Wachstum vergrößert sich deine und meine Komfortzone. Oder sie bekommt mehr Tiefgang. Beides ist schön. Wenn deine Komfortzone durch Risiko, Glauben und Wachstumszonen mehr Komfort bekommt oder mehr Tiefgang, mehr Weite bekommt oder mehr Tiefgang. Und weil wir gleich das Abendmahl miteinander feiern, ihr Lieben, das ist mir noch wichtig zu erwähnen. Im Grunde hat Gott das vorgelebt. Jesus Christus hat seine Komfortzone bei Gott dem Vater verlassen. Er entäußerte sich selbst. Philipper 2, lest es nach. Er hat die Komfortzone beim Vater verlassen. Er ist ins Risiko gegangen. Im Johannes Evangelium lesen, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und er wusste, er wird von ihnen verurteilt werden. Jesus ist voll ins Risiko gegangen, als er Mensch wurde auf dieser Erde. Aber er hatte daraus auch eine Glaubensgeschichte gemacht. Wie oft hat er mit Gott gerungen? Im Garten Gethsemane am Ende noch. Herr, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen, aber dein Wille geschehen. Wie hat er Verbündete gesucht in seinen Jüngern? Wacht mal eine Nacht mit mir im Gebet. Wisst ihr, Jesus war genauso unterwegs. Und daraus ist eine Wachstumssache entstanden für ihn, dass er am Kreuz für unsere Schuld getragen hat, dass er gestorben ist, aber auferstanden ist. Und dass wir als Wachstum das Heil in Jesus haben. Und damit haben wir eine wunderbare Komfortzone. In Jesus Christus bin ich safe für mein Leben, für Zeit und für Ewigkeit. Und weil Jesus das uns vorgelebt hat und weil wir das gleich im Abendmahl feiern werden, deshalb sind wir als Jünger und als Gemeinde auch herausgerufen. Sind wir bereit, und ihr Lieben, vielleicht hast du persönlich wirklich eine Herausforderung, ins Risiko zu gehen. Und wir haben als Gemeinde doch auch Herausforderungen, ins Risiko zu gehen, wenn ich an unsere Vision denke. Sei es Erneuerung der Herzen, sei es Erneuerung der Steine. Wir sind herausgefordert, ein gewisses Risiko zu gehen. Lass uns daraus eine Glaubensgeschichte machen im Vertrauen auf den Herrn und dass es eine Wachstumsgeschichte wird. Und dann eine schöne Komfortzone für uns und für die nächste Generation. Sind wir bereit, wie Esther, uns da von Gott gebrauchen zu lassen? Bist du bereit, dich persönlich und wir als Gemeinde uns dafür gebrauchen zu lassen? Ich wünsche es uns und ich bete dafür. Gott segne.